Nicht erst seit gestern stehen die Zeichen für eine internationale Rüstungskontrollarchitektur schlecht. Nicht zuletzt, weil die amerikanisch-russischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt sind. Und es bleibt abzuwarten, ob sich das unter einem neuen US-Präsidenten Trump wirklich fundamental ändern wird. Auf jeden Fall endet im Februar 2026 das letzte große Abkommen über atomare Rüstungskontrolle, nämlich der New START-Vertrag. Er hatte die Atomwaffenarsenale beider Länder begrenzt und auch die gegenseitigen Inspektionen geregelt. Letztere sind schon seit geraumer Zeit ja ausgesetzt. In ihrem Koalitionsvertrag hat die Ampel noch betont, wie wichtig ihr das Thema ist und dass sie eine Führungsrolle anstrebt. Dann kam die Ernüchterung durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, auch angesichts der Drohungen Putins, Atomwaffen einzusetzen. Was bedeutet Rüstungskontrolle jetzt angesichts des Ampel-Aus und der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten? Das beschäftigt uns jetzt in diesem SWP-Podcast, warum Deutschlands Rüstungskontrollpolitik eine Neuausrichtung braucht. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Anna Brink und ich sitze hier zusammen in unserem Podcast-Studio mit Jonas Schneider. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Thema Atomwaffen und leitet seit 2021 an der SWP das Team STAND, nämlich Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
In den USA wird Donald Trump Präsident und in Deutschland gibt es Neuwahlen, vor allem aus deutscher Sicht. Müssen wir Rüstungskontrolle jetzt ganz neu denken?
Ja, ich finde, in Deutschland sollten wir Rüstungskontrolle definitiv neu denken und neu konzipieren. Dass es jetzt in Amerika bald einen neuen US-Präsidenten gibt und dass auch in Deutschland Wahlen vor der Tür stehen, das ist, denke ich, eine ganz gute Gelegenheit für eine solche Neukonzeption. Die Gründe dafür, dass ein neues Rüstungskontrolldenken hier aber nötig ist, die liegen aber nicht in der US-Wahl, sondern vielmehr in Peking und in Moskau. Das Handeln von Russland und von China, das ist es, was letztlich dafür sorgt, dass Rüstungskontrolle auch den US-Präsidenten Trump und auch die nächste Bundesregierung beschäftigen wird.
Dann lassen Sie uns doch mal, bevor wir wirklich in die Details gehen, den Begriff Rüstungskontrolle noch mal ein bisschen klären. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, nicht?
Das stimmt. Lassen Sie vielleicht mich ganz kurz vorausschicken, dass Rüstungskontrolle wirklich ein ziemlich breites Konzept ist. Das umfasst wirklich eine Vielzahl von Maßnahmen und Aktivitäten und dementsprechend gibt es auch viele unterschiedliche Definitionen davon, was Rüstungskontrolle überhaupt ist. Wenn man versucht, das mal herunterzubrechen, dann geht es im Kern darum, Gefahren einzuhegen. Gefahren, die von Waffen und in dem Fall von Atomwaffen ausgehen und von deren Stationierung und Nutzung, ihre Stationierung auf eine ganz bestimmte Weise und ihre Nutzung durch bestimmte Akteure. Aber, und Sie haben es schon angesprochen, ein wichtiger Punkt ist, dass es dabei sowas wie unterschiedliche Denkschulen gibt. Und das heißt, verschiedene Akteure, verschiedene Staaten, die haben jeweils ein eigenes Verständnis davon, was Rüstungskontrolle ist und auch davon, was das eigentliche Problem sozusagen mit Atomwaffen ist und auch wie man es lösen sollte. Manche NGOs, manche Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel ICAN, das ist die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, ICAN zum Beispiel sieht Atomwaffen an sich als das Problem. Sie lehnen die Existenz der Waffen rigoros ab und vor allem auch das sogenannte Abschreckungsdenken, was dahinter steht. Ja, Abschreckung ist in dieser Denkweise ein negativ konnotiertes Wort. Und die Lösung für das Problem, die besteht dann ganz natürlich in nuklearer Abrüstung. Verstanden als Ächtung dieses Abschreckungsdenkens, aber auch als Abrüsten der Waffen selbst. Für andere Akteure, einzelne Staaten, einschließlich Deutschlands zum Beispiel, für die zielt Rüstungskontrolle dagegen primär auf Stabilität, auf ein Mehr an Stabilität. Es geht also nicht darum, Atomwaffen sofort komplett abzuschaffen, sondern zunächst einmal darum, den Status quo, also das heutige System, die Praxis von Abschreckung erstmal zu stabilisieren. Also nicht die Waffen an sich sind das Problem, sondern meistens stehen nur bestimmte Trägersysteme, bestimmte Militärtechnologien im Mittelpunkt. In den letzten Jahren wird dabei natürlich immer wieder Künstliche Intelligenz, KI, sehr prominent erwähnt, aber auch Antisatellitenwaffen, Hyperschallwaffen, offensive Cyberfähigkeiten. All solche Technologien stehen im Mittelpunkt und damit einher geht immer so ein bisschen die Sorge, dass es zu einem Kontrollverlust durch voranschreitende und möglicherweise nicht mehr kontrollierbare Technologiesprünge kommen könnte. Die USA schließlich, die denken Rüstungskontrolle dagegen nochmal völlig anders, nämlich vor allem in Wettbewerbskategorien. Hier sind weder die Waffen noch die Technologien das größte Problem, sondern der Kern, das sind revisionistische Staaten, revisionistische Kernwaffenmächte wie Russland, wie China, wie Nordkorea. Es sind die inakzeptablen politischen Ziele und auch die Methoden, die der Kern des Problems sind. Und die Lösung besteht dann hier nicht darin, Abschreckungen zu ächten oder zu stabilisieren, sondern sie zu stärken und den Wettbewerb mit diesen Mächten sozusagen zu gewinnen. Und hier soll auch Rüstungskontrolle helfen, dieses militärische Kräfteverhältnis dann zum eigenen Vorteil ein Stück weit zu verschieben.
Und ich denke, Rüstungskontrolle ist ja immer auch mehr als diese Konzepte, die Sie beschrieben haben. Ich erinnere mich noch, ein Präsident Obama hat ja mal gefordert, eine Welt ohne Atomwaffen. Und wir wissen, wo wir mittlerweile gelandet sind, auch angesichts der Drohungen von Putin, ja, solche Waffen doch einzusetzen. Also wenn wir jetzt mal jenseits des Scheinwerferlichts gucken, es geht ja auch bei dem Wort Kontrolle um Kommunikation. Das war ja auch ganz entscheidend, zum Beispiel für den New START-Vertrag.
Das ist richtig. Da gibt es im Grunde so etwas wie zwei Teilbereiche in der nuklearen Rüstungskontrolle. Der eine Bereich ist die Risikoreduzierung und der andere Bereich die Rüstungsbegrenzung. Bei der Risikoreduzierung, da geht es im Grunde darum, gegenseitig die Transparenz über Kernwaffenarsenale und auch die Einsatzdoktrinen und vieles andere mehr zu erhöhen. Oder auch zum Beispiel mit Hilfe von vertraulichen Kommunikationskanälen zwischen den Militärs oder den politischen Führungen von Atomwaffenstaaten Gefahren zu verringern, sodass dann etwa in Krisensituationen, das heißt, wenn offiziell eben Funkstille herrscht, dass es dann immer noch Wege gibt, um sich zum Beispiel gegenseitig rote Linien mitzuteilen und so Missverständnisse auszuräumen oder zu vermeiden, die natürlich im Worst Case zu unabsichtlichen Eskalationen führen können. Und der andere Bereich, ich habe es schon gesagt, das ist die Rüstungsbegrenzung. Und die zielt klassischerweise in Form von Verträgen darauf ab, die Atomwaffenarsenale zahlenmäßig zu begrenzen oder auch einzelne Waffensysteme, einzelne Waffentypen ganz zu verbieten, wie es zum Beispiel der INF-Vertrag getan hat, der ja landgestützte Mittelstreckenraketen von 88 bis 2019 komplett verboten hatte für Russland und die USA.
Jetzt möchte ich nochmal auf Ihre Erfahrung zurückkommen. 20 Jahre beschäftigen Sie sich mit dem Thema, Sie verfolgen auch diese ganzen Verhandlungen. Jetzt haben wir ja so eine ganz angespannte Situation auch zwischen Russland, nicht nur Europa, aus Amerika. Glauben Sie an diese Kanäle? Also glauben Sie, dass zum Beispiel zwischen den Amerikanern und den Russen solche Kanäle wirklich da sind, dass man sich unterhält?
Da gibt es abseits des Scheinwerferlichts, wie Sie schon gesagt haben, durchaus noch belastbare Kommunikationskanäle. Die gibt es zwar im Moment nicht zwischen Präsident und Außenministern.
Muss ja auch nicht sein vielleicht, ja.
Genau, aber zum Beispiel die Verteidigungsminister haben mehrfach miteinander telefoniert. Die nationalen Sicherheitsberater, die Chefs der Auslandsgeheimdienste, der russische Botschafter in Belgien, in Brüssel, der ist zum Beispiel auch autorisiert mit dem NATO-Hauptquartier zu kommunizieren. Und selbst auf Arbeitsebene gibt es zwischen einer speziellen Einheit im State Department, also im amerikanischen Außenministerium, gibt es einen täglichen Informationsaustausch, eine tägliche Kontaktaufnahme mit dem russischen Außenministerium. Also trotz dieser Funkstille auf der allerobersten politischen Ebene, da gibt es schon noch Kanäle und es gibt auch zwischen den Militärs spezielle Hotlines, um Zwischenfälle zu vermeiden, zum Beispiel in der Ukraine.
Also rote Telefone, das ist sehr beruhigende Nachricht, die vielleicht man nochmal irgendwie besonders irgendwie herausheben sollte. Warum muss uns das Thema Rüstungskontrolle jetzt aber beschäftigen? Warum ist es wirklich jetzt relevant, wenn es doch so aussichtslos erscheint?
Nukleare Rüstungskontrolle ist vor allem deshalb auch heute weiterhin relevant, weil international einfach der Problemdruck in den letzten Jahren massiv angestiegen ist. Ja? Rüstungsbegrenzung in der Form von Verträgen für die zwei größten Atomwaffenarsenale der Welt, nämlich das russische und das amerikanische. Diese Form von Rüstungsbegrenzung, die steht jetzt endgültig vor dem Aus. Und das muss man sich auch klar vor Augen führen. Diese Verträge haben eine ganze Rüstungskontroll-Ära geprägt. Wir reden hier von mehr als 50 Jahren. Man muss natürlich im Rückblick realistisch sein und auch ehrlich darauf blicken. Auch in dieser Zeit war nicht alles Gold, was geglänzt hat. Ja, es gab immer Hochphasen der Rüstungskontrolle und auch Tiefpunkte. Ja, Anfang Mitte der 70er Jahre war sozusagen das erste Hoch. Da haben wir 1972 den ersten wirklichen Vertragsdurchbruch, das sogenannte SALT-1-Abkommen, steht für Strategic Arms Limitation Talks. Das war sozusagen der erste vertragliche Begrenzung für nukleare Interkontinentalraketen. Im Anschluss gab es dann die SALT-2-Verhandlungen. Aber Ende der 70er, Anfang der 80er, da gab es schon so eine erste wirklich schwierige Phase, wo es eben keine Fortschritte mehr gab in der nuklearen Rüstungskontrolle. Die zweite Hochphase, heute auch oft als die goldene Ära der Rüstungskontrolle bezeichnet, die begann dann Ende der 80er und zog sich durch die 90er Jahre, wo wir den INF-Vertrag hatten, den ich schon erwähnt hatte, und dann auch die START 1 und 2 Verträge, Strategic Arms Reduction Treaties. Ja, heute haben wir den New START-Vertrag, der seit 2011 in Kraft ist, aber der ist der letzte Vertrag dieser Art, muss man so sagen, und vor allem der endet Anfang 2026. Ein Nachfolgeabkommen dafür, das existiert nicht. Gespräche dazu gab es zwar bis vor einiger Zeit, aber seit 2022 wirkt der russische Krieg gegen die Ukraine wirklich wie, man könnte sagen, ein Brandbeschleuniger für den Niedergang der Rüstungskontrolle. Ja. Da wurde zunächst der Dialog über so ein Nachfolgeabkommen wurde ausgesetzt auf unbestimmte Zeit. Dann hat Russland angefangen, die unter New START vorgesehenen Vor-Ort-Inspektionen zu blockieren. Sie haben es schon angesprochen. Und im Februar 2023 hat Putin dann einseitig die Umsetzung des New START-Vertrags durch Russland ausgesetzt. Und gleichzeitig lehnt Moskau bis heute jegliche Gespräche über irgendwelche nuklearen Themen ab, solange die USA die Ukraine unterstützen. Und damit endet dann 2026 wirklich diese Ära.
Aber Präsident Biden hat ja eigentlich nochmal Gespräche angeboten vor kurzem. War das nicht ernst gemeint oder war das nur so für den Wahlkampf gedacht? Oder wie ist das zu bewerten?
Die amerikanischen Angebote waren definitiv ernst gemeint. Die wurden auch abseits der Öffentlichkeit, also nicht nur öffentlich vorgetragen, sondern auch auf vertraulichen Kanälen mehrfach übermittelt. Aber von russischer Seite wurden die rigoros abgelehnt, jeweils mit dem Verweis, solange die Amerikaner die Ukraine im Krieg unterstützen, so lange wird es keine Gesprächsbereitschaft von russischer Seite geben.
Also ist dann im Februar 2026 Schluss sozusagen?
Dann läuft der letzte Vertrag aus und die Option auf eine Verlängerung, die besteht nicht, nein.
Wir wollen mal ein bisschen angucken, was Deutschland zu diesem Thema macht. Das war ja eine ganz wichtige Geschichte. Wir erinnern uns an den Koalitionsvertrag, der jetzt natürlich keine Gültigkeit mehr hat, aber trotzdem war es ein ganz großes Thema. Wie hat sich das verändert oder wie wichtig war es Deutschland?
Ja, der jetzigen Bundesregierung war das Thema, Sie haben es schon gesagt, wirklich sehr wichtig, was vor allem zu Beginn der Amtszeit auch sichtbar war, nämlich im Koalitionsvertrag von 2021. Ja. In dem Koalitionsvertrag hatten die Parteien das Thema Rüstungskontrolle wirklich sehr prominent verankert, ungewöhnlich prominent verankert, muss man sagen. Da wurde ausführlich beschrieben, welche Verträge und auch welche künftigen Ideen man unterstützen wollte und vorantreiben wollte. Und insgesamt wurde für Deutschland auch sowas wie eine diplomatische Führungsrolle offensiv beansprucht, mit dem Ziel, ja, rüstungskontrollpolitisch so ein bisschen wieder auch in die Offensive hineinzukommen. Also insgesamt hochgesteckte Ziele. Nach der russischen Invasion ist die Bundesregierung dann aber sehr schnell zu der, man muss es sagen, auch 3 Jahre später immer noch richtigen Einschätzung gekommen, dass dieser Krieg eine Zäsur ist, auch für Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung. Und dass es deshalb wirklich sowas bräuchte wie eine grundlegende Neuausrichtung der deutschen Politik in der Rüstungskontrolle. Aber man muss sagen, unklar ist noch so ein bisschen, worin diese neue Richtung bestehen sollte. Ja? Die alte Politik wurde ganz klar als nicht mehr tragfähig anerkannt, aber seither befindet sich die deutsche Rüstungskontrollpolitik in einer Phase des Nachdenkens, der Reflexion. Und die ist auch nach eigener Einschätzung noch nicht abgeschlossen. Ja? Das rüstungskontrollpolitische Soul-Searching, wenn man so möchte, das geht weiter. Politische Interesse an Rüstungskontrolle ist aber übrigens nicht auf die Ampelparteien beschränkt. Und es ist auch nicht so, dass die Bundesregierung unter Führung von Angela Merkel das Thema irgendwie sträflich vernachlässigt hätten. Das war, weiß Gott, nicht der Fall. Aber die Ampelparteien gingen schon mit einem größeren Tatendrang hier ans Werk.
Wobei ja Rüstungskontrolle an sich ja auch in der deutschen Bevölkerung ja eigentlich nicht umstritten ist. Die Frage ist, wie man es natürlich ausrichtet, wie Sie gesagt haben. Soul Searching, das ist wirklich ein schöner Begriff. Das wird aber immer schwieriger, denn wir haben einen neuen amerikanischen Präsidenten. Und da stellt sich natürlich die Frage, hat Deutschland wirklich, ja, wie soll ich mich ausdrücken? Hat Deutschland eine Verhandlungsmacht? Hat Deutschland überhaupt ein Say? Kann es irgendwas bewirken oder beeinflussen?
Ja, da sind 2 ganz wichtige Punkte drin. Nämlich zum ersten Mal die Frage, wer ist überhaupt der Adressat für Deutschland, für unsere Bemühungen? Ganz praktisch auch. Auf wen reden wir ein?
Ist es nur Russland oder auch Amerika oder nur Amerika?
Auf wen reden wir ein, wenn wir rüstungskontrollpolitische Vorstellungen umsetzen wollen? Und die zweite Frage, wie viel Einfluss hat Deutschland dabei? Ich würde sagen, der Adressat unserer Bemühungen, der ist realistischerweise eben nicht Russland. Denn Deutschland verhandelt ja als Nicht-Kernwaffenstaat, und das sind wir nun mal, nicht direkt mit Russland über Moskaus Atomwaffenarsenal. Die USA verhandeln mit dem Kreml über Atomwaffen. Und dementsprechend sind auch die USA unser primärer Adressat in Rüstungskontrollfragen. Ja, die deutsche Politik versucht sozusagen, die amerikanischen rüstungskontrollpolitischen Vorstellungen in unserem Sinne zu beeinflussen. Das wird gemacht in den formalen NATO-Gremien, das wird bilateral gemacht, aber auch in anderen Formaten und Zusammenhängen. Und dabei ist natürlich der Punkt Verhandlungsmacht ein ganz zentraler. Und wenn man sich das mal ein bisschen über die Zeit anschaut, dann wird auch ganz schnell klar, dass Deutschlands Verhandlungsmacht gegenüber Washington in Rüstungskontrollfragen heute einfach nicht mehr so groß ist, wie sie das zu Zeiten des Ost-West-Konfliktes einmal war. Und das liegt daran, dass die alte Bonner Republik sozusagen schlicht einen größeren Stellenwert für die amerikanische Europapolitik hatte, als es die Berliner Republik heute hat. Die alte BRD, wenn man so möchte, Die hatte schließlich die stärkste westliche Armee auf dem europäischen Kontinent und die war als der zentrale Frontstaat ja auch der Stationierungsort für das Gros der amerikanischen Soldaten in Europa und auch für Tausende, nicht Hunderte, sondern Tausende von amerikanischen Kernwaffen hierzulande. Und damit einher ging für Bonn, ging für die deutschen Bundesregierungen damals ein überdurchschnittlich großer Einfluss auf die amerikanische Rüstungskontrollpolitik. Heute ist Deutschland zwar als logistische Drehscheibe der NATO immer noch ein wichtiges Land, gar keine Frage, aber eben nicht mehr dieser alles entscheidende Frontstaat, ohne den gar nichts geht. Das heißt, Deutschlands Einfluss ist ein Stück weit geringer geworden und unter Trump wird das sicher auch nicht besser.
Da müssen wir uns ja überlegen in Deutschland, wie wir uns verhalten. Also wir müssen erstmal gucken, was macht er überhaupt und was können wir überhaupt herausbekommen. Aber klar ist auch jenseits von Trump, dass sich die US-Nuklearpolitik verändern wird. Darüber wird ja schon lange diskutiert. Es gab eine Kommission im Kongress, die ja gesagt hat, wir müssen überhaupt nochmal unsere ganzen Atomwaffen einer Kontrolle unterziehen. Wir müssen überlegen, ob wir sie anders ausrichten, erneuern, modernisieren, erhöhen. Das heißt, da ist eine Menge Bewegung drin. Ja, wie verhalten wir uns dazu? Haben wir da überhaupt noch eine Chance oder Gelegenheit?
Ja, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück zu der Frage, wie sieht die US-Politik überhaupt aus? Und da lautet die Antwort, die ist ganz klar auf Wettbewerb fokussiert, auf einen Wettbewerb der Großmächte ausgerichtet. Auch im Bereich Rüstungskontrolle. Und Sie haben es schon sozusagen erwähnt, auch bereits unter dem Präsidenten Biden. Und meiner Einschätzung nach wäre das auch in einer zweiten Amtszeit von Biden so geblieben und auch unter einer Präsidentin Kamala Harris so geworden. Die US-Regierung ist ganz einfach nicht mehr gewillt, Russlands Aufrüstung bei nuklearfähigen Mittelstreckenraketen und Chinas Aufrüstung vor allem bei nuklearen Interkontinentalraketen einfach tatenlos zuzusehen, Kooperationsangebote abzugeben, aber die dann ignoriert zu sehen. Sondern sehr, sehr wahrscheinlich wird die US-Regierung nachrüsten, auch um damit den Anreiz für Rüstungskontrolllösungen für Moskau und für Peking sozusagen zu erhöhen. Das heißt, das amerikanische Atomwaffenarsenal wird in den nächsten Jahren sehr, sehr wahrscheinlich wachsen, um auf diese Weise Russland und China zum Einlenken zu zwingen. Für Deutschland verbindet sich damit natürlich die Frage, unterstützen wir nun die Logik dieses Ansatzes? Machen wir da mit oder eben nicht? Deutschland könnte ja theoretisch gegen die US-Linie eine eher abrüstungsorientierte Politik verfolgen. Nach meiner Einschätzung würden damit aber nicht nur hohe, sehr hohe außenpolitische Kosten einhergehen, sondern man hätte, glaube ich, auch nicht die geringste Chance, damit irgendwo Gehör zu finden. Weder in Washington noch in Brüssel und schon gar nicht in Moskau.
Also, was sollen wir tun?
Na, ich würde sagen, dass man mit drei Maßnahmen von deutscher Seite zu der ohnehin kompetitiven Rüstungskontrollpolitik der USA konstruktiv einen Beitrag leisten könnte. Erstens, indem Deutschland seine jetzigen Pläne erstmal konsequent umsetzt, nämlich landgestützte konventionelle Mittelstreckenwaffen in Deutschland zu stationieren. Ab 2026 sollen ja zunächst US-Systeme hierzulande aufgestellt werden und in den 30er Jahren dann im Rahmen von ELSA, dem European Long Range Strike Approach, sollen dann eigene Marschflugkörper mittlerer Reichweite hinzukommen. Ich glaube, das ist ein sinnvoller Schritt, weil er auf eine maßvolle Art und Weise den militärischen Druck auf Russland erhöht, aber ohne zugleich die so wichtige nukleare Vergeltungsfähigkeit von Russland komplett auszuhebeln, komplett zu negieren. Zweitens sollte Deutschland, glaube ich, den Aufbau der europäischen Fähigkeiten zur Raketenabwehr und zur Luftverteidigung energisch vorantreiben, energischer noch als bislang vorantreiben. Entweder im Rahmen von ESSI, also der European Sky Shield Initiative, oder aber auch im anderen Format. Das Format ist gar nicht so wichtig. Was zählt, sind die Fähigkeiten, das, was wir am Ende hier auf dem Hof stehen haben, wie man so schön formuliert. Auch damit würde der Druck auf Moskau ein Stück weit erhöht, weil natürlich die Wirksamkeit russischer Offensivwaffen, egal ob nuklear oder konventionell, damit ein Stück weit verringert würde. Und das kann nicht im Interesse des Kremls sein. Und drittens wäre meines Erachtens noch hilfreich, wenn Deutschland den Aufbau weltraumbasierter Fähigkeiten zur Aufklärung und Informationsbeschaffung, vor allem Satellitenkonstellationen mit Sensortechnik, wenn man diese Bemühungen weiter tatkräftig unterstützt. Weil dies unter anderem auch die europäische Raketenabwehr gegenüber Russland stärken würde. Diese drei Schritte zusammen erhöhen nach meiner Einschätzung maßvoll den Druck auf Moskau. Ja? Sie bauen Verhandlungsmacht, sie bauen Leverage auf, wie es heißt, und unterstützen die Verhandlungsmacht der USA gegenüber Russland. Und genau diese Verhandlungsmacht, die braucht es, um zumindest plausible Chancen zu haben, dass Russland bei der nuklearen Rüstungsbegrenzung einlenkt.
Das war der Podcast zum Thema, warum Deutschlands Rüstungskontrollpolitik eine Neuausrichtung braucht. Jonas Schneider. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Alle weiterführende Literatur zum Thema finden Sie in den Informationen zu dieser Podcast-Folge. Und natürlich können Sie den SWP-Podcast abonnieren auf den bekannten Plattformen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.